Liebe Geschwister hier in dieser Gemeinde, in der Christuskirche, das Thema meiner Predigt habe ich genannt, von der Zukunft her leben. Wir haben vorhin von einem Todesfall in eurer Mitte gehört und ich habe gehört, dass in letzter Zeit mehrere Menschen einfach nach Hause gegangen sind zum Herrn, so verstehen wir das ja. Das heißt einfach auch auf dieser Ebene, wir leben von einer Zukunft her. Wir haben eine feste Erwartung, dass wenn wir unser Leben mit Jesus festmachen, dass der Tod nicht die Grenze ist, sondern einfach ein Durchgangsstadium in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Also von dem her, dieses Thema von der Zukunft her leben, kann man durchaus auf dieser individuellen Ebene auch sehen und ernst nehmen. Und es ist toll, diese Hoffnung, diese Erwartung zu haben, wir werden mit dem Herrn sein, was immer hier passiert mit uns. Ich möchte heute den Akzent etwas anders setzen noch. Wenn wir an die Vollendung des Reiches Gottes denken, an die Zukunft. Und in der Zukunft, da erwarte ich die Vollendung des Reiches Gottes. Wenn wir an diese Vollendung des Reiches Gottes denken, an die Wiederkunft Jesu, an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben, dann gibt es durchaus Texte, die diese individuelle Sache, was geschieht mit mir, was passiert, wenn ich sterbe, auch im Blick haben. Die kennen wir. Aber eigentlich das Leitmotiv des Neuen Testaments oder der Autoren des Neuen Testaments, auch von Jesus, wenn man über diese Zukunft, über die Vollendung des Reiches Gottes nachdenkt, ist eine vollendete Menschheit, eine vollendete Gesellschaft, eine vollendete Gemeinschaft, in der Gott als König, als Regent mitten unter seinem Volk lebt. Im Neuen Testament begegnen uns dazu mehrere Bilder. Und ich möchte zwei kurz ansprechen. Es sind mehrere, haben wir nicht die Zeit für alles. Aber eines dieser Bilder, das Sie vielleicht auch kennen, ist das Bild von der Gemeinde als der Braut Christi. Das Gottesvolk als diese Braut Christi, die am Ende sozusagen, da gibt es das Hochzeitsmahl des Lammes, heißt es in der Offenbarung. Und dieses Bild von der Braut Christi ist zum einen im Epheserbrief zu sehen, aber auch in der Offenbarung. Ein zweites Bild, oh, ich kann da gucken, das ist toll hier, sowas habe ich zu Hause nicht, ja. Die Braut Christi. Ein zweites Bild ist diese Stadt, das himmlische Jerusalem. Am Ende der Offenbarung, letzten zwei Kapitel der Bibel, wird geschildert, wie so eine Stadt vom Himmel herabkommt auf die Erde. Und dieses Bild der Stadt ist einfach das Bild einer vollendeten Gemeinschaft, einer vollendeten Gesellschaft, der vollendeten Menschheit. Und die kommt, heißt es hier in diesen Versen am Kapitel 21, die kommt von Gott her aus dem Himmel herab, bereit wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das sehen wir beide Bilder. Diese Gemeinschaft und die Braut. Und so gibt es noch andere Bilder, aber diese Bilder, die wir hier in der Bibel haben, die sprechen von der Zukunft. Die sprechen von dem, was sein wird, wenn Gott seine Herrschaft vollendet haben wird. Wenn er wiederkommt und wie es dann sein wird. Und es sind Bilder. Das ist nicht immer im Einzelnen so alles genau zu erklären, wie das gemeint sein kann. Wird auch ein bisschen spekuliert. Aber was ich spannend finde, diese Vision der vollendeten Menschheit in Gott und unter seiner Herrschaft vollendeten Menschheit soll unser Leben und unser Handeln hier und jetzt schon durchdringen. Das ist überall der Akzent. Wenn wir die Offenbarung zum Beispiel nehmen, dieses Buch der Offenbarung, der Johannes, der Autor dieses Textes, der schreibt über diese himmlische Stadt, weil er den Menschen, die hier unter Leid, Trauer, Bedrückung, Verfolgung leben, den Christen Mut machen will und sagt, schaut mal, das ist unsere Zukunft. Da gehen wir hin. Das wird am Ende sein. Und was immer jetzt ist, was schwierig ist, da ist unsere Zukunft. Und fasst Mut, haltet aus, ertragt das Unrecht, ertragt das Unheil, denn da, am Ende wird Gott Sieger sein, am Ende wird Gott diese Menschheit erneuern. Das gibt uns also in der Gegenwart diese Texte Ausrichtung für unser Leben jetzt. Und meine Leidenschaft, würde ich sagen, ist es, dass die real existierenden Gemeinden, meine Gemeinde, eure Gemeinde, die Gemeinde in die Gemeinden in München, in der Evangelischen Allianz, die Kirchen auf dieser Welt, dass sie mehr zu dem werden, wie Gott sie sieht und geplant hat. Dass sie in dem Sinn schöner werden, Braut, ist ja was mit Schönheit, ja, schöner werden, attraktiver werden, dass Jesus durch sie durchscheint und sie Menschen anziehen wie eine Lampe in der Nacht, die Motten fliegen und sonst was anzieht, ja. Gemeinde Jesu ist was Herrliches. Sie soll attraktiv sein. Und wir wissen auch, das ist ein weiter und mühsamer Weg für uns. Ja, es leuchtet nicht alles, strahlt alles so immer unter uns. Aber das ist unser Auftrag. Im Hinblick auf diese Zukunft unsere Gegenwart zu gestalten und mehr zu dem zu werden, was Gott schon immer vorhatte und was er mit uns tun will. Und ich will heute über zwei Aspekte sprechen, die beide sehr eng mit dieser Vision der Vollendung der Gottesherrschaft zu tun haben. Mit dieser Vision dieser vollkommenen Stadt, die da am Ende der Bibel uns aufgezeigt wird. Und der erste Punkt hier ist, christliche Existenz heute ist ein Leben, das von der Zukunft her geprägt und gestaltet ist. Das habe ich gerade schon gesagt, aber ich möchte mit euch Texte der Bergpredigt anschauen, weil, und das liest man vielleicht, ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit der Bergpredigt, es ist ein relativ bekannter Text im Neuen Testament, aber ich glaube, man liest nicht so auf den ersten Blick diesen Aspekt heraus. Aber in der Bergpredigt, also in Matthäus 5 bis Matthäus 7, fordert Jesus seine Hörer auf, von der Zukunft Gottes her, vom kommenden Reich Gottes her, sowohl zu denken als auch zu leben. Man sieht es daran, dass die Hälfte aller Verben, die da vorkommen, im Futur, also in der Zukunftsform geschrieben sind. Wir werden auch ein paar Texte dazu sehen, nicht alle. Gleich zum Auftakt in den Seligpreisungen malt Jesus ein Bild von der in der Zukunft zu erwartenden Vollendung, wenn Gott endgültig das Sagen haben wird auf der Erde. Ich möchte euch diese Seligpreisungen kurz vorlesen ab Matthäus 5, Vers 3 und ich habe hier auf der PowerPoint eigentlich immer nur die zweite Satzhälfte. Er sagte zu ihnen, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Wir sehen hier eine ähnliche Struktur, wie ich das gerade gesagt habe, vom Buch der Offenbarung. Da kommt etwas auf uns zu und das ist gut. Da dürfen wir uns gewiss sein, das ist gut. Und jetzt geht's darum, in unserem Leben, wo viele dieser Dinge passieren, Trauer, Gewalt, Hunger, Unbarmherzigkeit, Unfriede, Verfolgung, inmitten dieser realen Welt dürfen wir Kraft schöpfen aus dieser Vision der Vollendung des Zukünftigen. Jesus kontrastiert hier die Gegenwart mit dieser verheißenen Zukunft, der Vollendung seines Reiches. Und er spricht auch davon, welche innere Einstellung und Haltung und Verhalten in der Gegenwart dazu führen, dass wir dort an diesem Heil und an diesem Reich Anteil haben können. Man könnte auch sagen, Jesus fordert seine Hörer damals und heute auf, das eigene Leben, unser eigenes Leben, konsequent von dieser Zukunft her anzuschauen. und Konsequenzen zu ziehen. Und unser Leben so zu gestalten, dass es auf diese Zukunft hin ausgerichtet ist. Man könnte, ist ein bisschen gewagt, aber man könnte die Bergpredigt fast auf einen Satz kondensieren, zusammenfassen. Das ist ja immer so eine Aufgabe. Da sind so viele gute Aussagen drin und so viele wichtige Aussagen. Kann man das in einen Satz ausdrücken? Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich versuche es trotzdem mal. Und ich bin zu diesem Satz gekommen. Denkt, lebt und handelt heute konsequent von Gottes Zukunft her. Vom noch zukünftigen, aber jetzt dennoch schon anbrechenden Reich Gottes. Das ist die Botschaft der Bergpredigt. Das ist die Botschaft Jesu. Eine seiner Kernbotschaften. Handelt und denkt konsequent von dieser Zukunft her. In einer Stelle der Bergpredigt sagt er das sogar eigentlich fast wörtlich. Nämlich Matthäus 6, Vers 33, ein bekannter Text. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles, was ihr sonst noch braucht, wird euch dazugegeben. Trachtet zuerst nach Gott. Also richtet euch aus nach dieser künftigen, aber schon anbrechenden Herrschaft Gottes, nach dem, was Gott schon tut hier, aber vor allem nach dem, was er vorhat und was er tun wird. Und das soll unser Fokus sein und all die anderen Dinge sollen sozusagen sekundär sein, sollen zweitrangig sein. Jesus sagt mit anderen Worten nochmal, plant und designt und organisiert euer Leben vom kommenden Reich Gottes her, das gleichzeitig schon anbricht. Und von dieser vollkommenen Vollendung her, denkt an den zukünftigen Lohn, da geht es auch oft um Lohn in der Bergpredigt, denkt vom künftigen Lohn und nicht vom gegenwärtigen Vorteil oder Nutzen. Das war für die Hörer damals eine große Herausforderung, die Aufforderung, Jesus nachzufolgen. Die Aufforderung, Dinge zurückzulassen, um mit ihm zu gehen, war eine große Herausforderung damals, wie heute. Ich glaube, dass es heute in einer gewissen Weise noch mehr eine Herausforderung für uns ist, weil wir in unserer Gesellschaft so ganz auf das Hier und Jetzt fokussiert sind. Alles, was zählt, ist Hier und Jetzt. Die Menschen haben diese Perspektive der Vollendung des Reiches Gottes verloren. Und sie achten nur noch auf unmittelbare Glücksoptimierung und diese gemeinsame Vision ist kaum noch vorhanden. Auch nicht einmal in einem allgemeinen Sinn einer gemeinsamen Vision für das Gemeinwohl der Menschen. Wir erleben, dass das auch verloren geht. Aber es hat natürlich auch da was zu tun, dass diese Vision einer glückenden Zukunft, einer gemeinsamen Zukunft, einer Perspektive für die ganze Menschheit, eine zutiefst christliche Perspektive ist. Und da, wo in unserer Gesellschaft das Christentum immer schwächer wird und immer weniger als relevant gesehen wird, da ist es normal, dass diese gemeinsame Perspektive für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit verloren geht. Also Jesus fordert uns auf, gegen den kompletten Trend unserer Zeit zu denken. Und jetzt nehme ich ein Wort, das Sie wahrscheinlich nicht kennen, ich erkläre es, aber eschatologisch zu denken. Das ist ein griechisches Wort. Manchmal rutscht es mir raus. Ich habe Theologie studiert und ich komme nicht drum herum, manchmal über diese Dinge zu sprechen. Ich habe es hier nochmal da. Ja, eschatologisch zu denken, zu planen und zu handeln. Eschatologisch heißt eigentlich im Griechischen her, von den letzten Dingen her. Jesus fordert uns auf, von diesen letzten Dingen her zu denken, zu planen und zu handeln. Und ich habe da so ein paar Tierchen, wie Sie sehen. Die mag ich. Die sind für mich das Symbol für Eschatologie, wenn man so will. Also, ja, das Wort ist jetzt nicht so wichtig, dass Sie sich das merken. Wobei ich es ein wichtiges Wort finde, weil es ist ein Grundthema Jesu. Von der Zukunft her die Gegenwart gestalten. Das ist ihm so wichtig. Und diese kleinen Erdmännchen, die machen eines gemeinsam. Die gucken alle in dieselbe Richtung und die gucken alle, stehen aufrecht und schauen da nach vorne. Da hinten. Ja, ob die jetzt ihr Leben von dieser Perspektive, die sie gerade da haben, wirklich ja designen und leben und handeln, das ist nochmal eine andere Frage. Aber wir sollen so sein. Wir sollen aus dieser Perspektive der Zukunft hier leben und handeln. Übrigens, die letzten Dinge, bei manchen Christen hat man ja das Gefühl, die letzten Dinge sind Weltuntergang und Tod und Verderben. Das stimmt ja nicht. Die letzten Dinge sind die Auferstehung der Toten, die vollendete Gesellschaft, die in Offenbarung 21 und 22 uns geschildert ist, und eben dieses vollendete Reich Gottes. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus ein Gleichnis. Matthäus 7. Wer diese meine Worte hört und danach handelt. Alles, was er jetzt gesagt hat, Bergpredigt. Wer diese meine Worte hört und danach handelt. Also, wer eschatologisch von der Zukunft her jetzt denkt und handelt. Der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Der kluge Mann in diesem Gleichnis unterscheidet sich nicht dadurch von dem Unvernünftigen, dass er sich einfach mehr Mühe machte, sondern dass er vorausschauend baute. Um nochmal dieses griechische Wort zu nehmen, eschatologisch baute, ja, von der Zukunft her. Er hat die Dinge von der Zukunft her durchdacht und ausgeführt. Er hat solide gebaut, weil er etwas bauen wollte, das die Stürme und Eventualitäten dieses Lebens übersteht. Das war vorausschauend. Das war nachhaltig. Dagegen hat der törichte Mann ganz im Hier und Jetzt gehandelt. Er hat gedacht und gebaut, wie er sich jetzt so bequem machen kann und nicht vom Ende her. Christen sind Menschen, die von dieser Vision der Vollendung, die Gott uns schenkt, gegeben hat, angezündet sind, begeistert sind, die da aus dieser Vision her denken, leben und handeln, von einer gewissen, sicheren, bereits entschiedenen Zukunft, aber die noch Zukunft ist. So ist es. Das ist ja die Herausforderung. Wenn die tolle Zukunft schon Gegenwart wäre, wäre alles super. Wir leben noch in dieser Spannung, dass jetzt unsere Verhältnisse anders sind. Und darum fällt uns dieses Denken von der Zukunft her auch nicht immer leicht, weil wir so verwickelt sind in den Dingen der Gegenwart. Aber es ist etwas, was wir lernen und einüben sollen. Und auch für uns Einzelne, jeder Einzelne von uns, immer wieder lernen und einüben soll in seinen Lebensentscheidungen. Wir hatten gestern bei uns in der Gemeinde schon 24-Stunden-Gebet im Rahmen dieser Allianz-Gebetswoche. Und ich war dann 6 Stunden nur dabei. Ein paar junge Leute haben das gemacht. Aber 6 Stunden beten, das ist für jeden normalen Deutschen eine Zeitverschwendung ohne Ende. Da könnte man so viel Gutes tun. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja, im Reich Gottes ticken die Uhren anders. Durch Gebet kann ich diese Welt oft mehr beeinflussen als durch irgendwelche anderen Dinge. Ich bin sehr überzeugt, dass wir als Christen auch in der Gesellschaft handeln sollen. Das ist unser Tun zählt, das weiß ich. Wir machen das mit großem Aufwand bei unseren Gemeindegebäuden hier in Neuperlach. Aber ich weiß auch, Gebet ist auch wichtig. Auch wenn das für Menschen um uns herum eigentlich so wie keinen Wert hat. In Gottes Gegenwart zu sein und ihn zu bitten, für sein Reich, dass sein Reich komme, dafür zu beten. Das ist wertvoll. Das ist Handeln von der Zukunft her. Ein zweiter Punkt. Und jetzt kommt endlich der Predigttext, der auf Ihrem Gottesdienstzettel auch steht. Die Gemeinde ist das Schaufenster Gottes für die Welt, habe ich das genannt. Und ich habe vorhin über die Seligpreisungen gesprochen und unmittelbar nach diesen Seligpreisungen kommt dieser Text hier. Matthäus 5, 13 bis 16. Der erste Vers ist noch nicht hier auf der Folie. Ihr seid das Salz der Erde. sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Gemeinde hat eine Bestimmung, einen Auftrag. Licht der Welt sein, Salz der Erde sein, die Stadt auf dem Berg sein, diese Lampe auf dem Leuchter sein. Das ist der Auftrag von Gemeinde hier und jetzt. Und Jesus betont es und er sagt es diesen Menschen, ihr seid das Licht der Welt. Das ist ein Anspruch, auch eine Aufforderung, seid das Licht der Welt. Und unsere persönliche Jesus-Nachfolge und das Leben der Gemeinde insgesamt, und das ist ein zweiter Aspekt hier, geschieht vor den Augen der Öffentlichkeit. Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Also Jesus fordert uns auf, hey Leute, also jetzt macht so einen St. Martins-Umzug, aber dauerhaft, immer mit eurem Leben. Ihr bringt da das Licht zu den Menschen. Das soll vor in der Öffentlichkeit leuchten. Boah, nichts Christentum als Privatreligion. Nein, es soll leuchten vor der Welt. Wir als Gemeinde Jesu, als das neue Gottesvolk, wir sind gerufen und bestimmt, das Licht der Welt zu sein. Diese Stadt auf dem Berg zu sein. Stadt auf dem Berg, Jerusalem für die Juden damals. Das war klar. Das ist die Stadt auf dem Berg. Da sind wir wieder bei der Offenbarung, das neue Jerusalem, was aus dem Himmel kommt. Das soll leuchten. Wir sollen die Lampe auf dem Leuchter sein, für alle sichtbar. Das einfache Dasein der Gemeinde, unsere Lebensgestaltung, unser gemeinsames Wirken in der Gesellschaft hat eine Hinweisfunktion. Eine doppelte, kann man sagen. Einmal, es kommt diese vollendete Gemeinschaft. Es hat eine Hinweisfunktion. Das jetzige, wenn man so will, die jetzige Stadt auf dem Berg, die Gemeinde, hat eine Hinweisfunktion auf diese himmlische Stadt, die vom Himmel herabkommen wird. Auf diese vollendete Gemeinschaft. Aber sie hat auch eine Hinweisfunktion im Sinne von Transparenz. Ich habe hier geschrieben, und die Gemeinde ist Gottes Transparenzoffensive. Die Leute sollen uns sehen und Gott preisen. Ich finde das krass. Die sollen unser Leben sehen, unser gemeinsames Leben als Gemeinschaften. Und die sollen dadurch zur Erkenntnis des wahren Gottes kommen und Gott preisen. Steht hier drin. Das sagt Jesus. Das ist unser Auftrag. So sollen wir leben. Es gibt einen Satz von einem meiner theologischen Lehrer, Wolfhard Pannenberg, und dieser Satz, der ist mir sehr wichtig geworden. Er sagt, die Gemeinde Jesu ist die Vorwegdarstellung der im Reich Gottes vollendeten Gesellschaft. Und er bezieht es auf diesen Text und auf andere neutestamentliche Texte. Die Urgemeinde hat sich verstanden als eine neue Menschheit, mitten in dieser Welt, mitten in dieser Menschheit. Als sozusagen Anfang eines neuen Handelns Gottes. Und die Gemeinde Jesu, jede Gemeinde, ihr als Gemeinde, meine Gemeinde, wir sind Vorwegdarstellung der im Reich Gottes vollendeten Gesellschaft. Wir sind eine Vorwegdarstellung von dem, was am Ende der Offenbarung uns verheißen wird. Jetzt und hier, inmitten dieser zerbrochenen Welt. Und es geht bei all unserer Unvollkommenheit nur dann, wenn wir durchlässig sind für Gott. Wenn unsere Art, miteinander umzugehen, unsere Art, Dinge anzugehen, unsere Art der Beziehungen zu leben, durchlässig ist für die Liebe Gottes und die Zuwendung Gottes, die er zu allen Menschen hat. Und auch für die Konsequenz und die Entschlossenheit, das Böse zu überwinden. Ich möchte diese Predigt beenden mit ein paar Punkten, wo ich denke, was sind denn Konsequenzen für uns als Einzelne, wenn wir aus dieser Vision herausleben? Das Erste, was ich da nennen will, ist, wie wir als Einzelne leben, ist meiner Überzeugung nach nicht mehr Privatsache. Das ist eine falsche Einflüsterung der letzten 200 Jahre, dass Christsein Privatsache ist, dass Glaube und Religion Privatsache ist. Für Jesus war das nie so. Wir sollen leuchten vor der Welt. Unser individuelles Leben fügt sich ein in die Bestimmung der Gemeinde Jesu, der Gemeinschaft, transparent zu sein für Gott. An unserem Leben können andere sehen, wie Gott ist. Oder eben nicht. Wenn wir in dieser Transparenz nicht leben. Ein zweiter Punkt. Unser Leben als Einzelne ist eingebettet in eine Gemeinschaft. Wir sind eben nicht autonom. Wir sind zusammengestellt. Wir sind Leib Christi. Jeder ist ein Glied an diesem Körper. Und das heißt in der Konsequenz auch, wir sind auch abhängig voneinander. Natürlich können wir heutzutage uns zurückziehen und ganz für uns leben und ja tun, was wir wollen und keiner wird uns groß schimpfen. Das ist auch vielleicht gut so, wie auch immer. Aber indem wir uns als Glieder dieses Leibes zurückziehen und nicht diese Gliedschaft leben, trüben wir dieses Lichtsein der Gemeinde. Das sehe ich wirklich aus Überzeugung so. Wir schwächen damit den Leib, wenn die Glieder nicht ihren Platz einnehmen. Beispiel, wenn wir egoistisch leben, unsere Ressourcen an Zeit und Geld für uns behalten, statt sie für den Dienst des Reiches Gottes auszugeben und einzusetzen, dann fehlt da was. Wenn wir nicht bereit sind, Vergebung zu gewähren und in unversöhnten Beziehungen weiterleben, dann fehlt was an Lichtkraft in der Gesellschaft. Wenn wir unser Christsein nur oberflächlich und nicht mit Ernst und Hingabe leben, dann fehlt was. Dann schwächen wir diese Gemeinde, die das Licht der Welt ist. Und ein dritter Punkt, den ich nennen will, wir sind aufgefordert, nicht von unseren Wünschen und Bedürfnissen her zu leben, sondern motiviert von dieser Vision der zukünftigen Vollendung in Gott. Wir sind jetzt schon Teil einer neuen Menschheit. Das hat auch was mit Identität zu tun. Ich laufe ja auch nicht jeden Tag rum und sage, ich bin Teil einer neuen Menschheit. Das klingt vielleicht auch ein bisschen komisch aufs Erste, aber es ist wahr. Wir sind Teil einer neuen Menschheit. Wir sollen hier jetzt schon das verkörpern, wie Gott sich das Zusammenleben der Menschen vorstellt. Und wir sind in genügend Herausforderungen in unserer Gesellschaft, das zu sein und das zu leben. Und da will ich nochmal diesen Vers in Erinnerung rufen von Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir auf diese Zukunft hinleben, wenn wir nach Gott uns ausstrecken und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er uns Schritt für Schritt führen, in dieser Gesellschaft auch Licht zu sein. Und ich möchte euch einladen und auffordern, helft mit, dass eure Gemeinde hier wirklich diese Stadt auf dem Berg ist, dieses Licht der Welt ist. Dass es immer noch mehr wird, dass es wirklich transparent sein kann für die Menschen. Ich weiß, viele von euch wohnen ja gar nicht hier in Neuperlach, aber seid dort, wo ihr seid, Licht der Welt. Seid dort, wo ihr seid, Menschen, die durch ihr Tun dazu beitragen, dass andere Gott erkennen. Und ihr seid hier mitten in diesem Stadtteil, habt hier ein Gebäude. Ich glaube, ihr seid die einzige Freikirche in Neuperlach. Und ich möchte euch einfach da auch Mut machen. Seid das Licht der Welt. Auch hier in diesem Stadtteil. Und Neuperlach, Perlach-Ramersdorf ist der größte Stadtteil Münchens. Und wir brauchen das christliche Zeugnis in diesem Stadtteil. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich finde es super, dass ihr hier seid. Seid das Licht dieser Welt. Als Einzelne und als Gemeinden leben wir von der Zukunft. Durch uns soll durchscheinen, wer Gott ist. Und wir dürfen gemeinsam, auch als Leib Christi, alle Gemeinden gemeinsam, jetzt schon darstellen, wie Gott sich das Zusammenleben der Menschen in seinem vollendeten Reich vorgestellt hat. Vielen Dank. Amen.